NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Dietrich Brandts und vor allem mit dem Kulturwissenschaftler und Philosophen Thomas Machow. Wir sprechen über die Vorstellungen von Endlichkeit und Unsterblichkeit, die sich mit KI eventuell verändern. Und wir sprechen über das Göttliche, das in KI eventuell zu Recht oder zu Unrecht gesucht werden kann. Thomas, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen zu diesem Gespräch.
Ich freue mich sehr.
Wenn ein digitales Afterlife mit Hilfe von KI möglich ist, wenn man also digitale Zwillinge, digitale Doppelgänger, Double oder wie auch immer man diesen Klon nennen möchte, herstellen kann, gespeist mit persönlichen Daten Verstorbener, ausgestattet mit dem Aussehen der Mimik, Gestik, Bewegungen, Stimme von Menschen, die einem nahe waren und jetzt nicht mehr sind, aber eben als Avatare wieder mit Angehörigen, Freunden, Freundinnen vor Bildschirmen sprechen können, mit denen die Erinnerungen teilen können, täuschend echte Simulationen, die man um Rat fragen kann, als wären die realen Personen noch anwesend. Verändert das unser Verhältnis zur Endlichkeit und zu Transzendenz und Tod?
Ja, das wird schon unser Verhältnis zu Endlichkeit, Transzendenz und Tod auch verändern. Zugleich aber wird damit eine uralte Praxis wieder etabliert. Denn tatsächlich haben Kulturen, Marshall Silence hat das gerade in seinem letzten Buch über das Enchanted Universe, über das verzauberte oder wiederverzauberte Universum beschrieben, weil eben sehr viele Kulturen Kontakt mit ihren Toten unterhalten haben. Natürlich nicht mit Hilfe von KI, sondern mit Hilfe von anderen Techniken, Trance-Techniken zum Beispiel, wie sie dann ja auch noch im 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert im Kontext des Spiritismus praktiziert wurden. Mit den Toten Verbindungen zu unterhalten und sich mit ihnen zu verständigen, von ihnen Rat einzuholen, Stimmen zu hören und das zu induzieren, auch durch bestimmte Rituale und Praktiken, ist eine sehr alte, in sehr vielen Kulturen der Kultur- und Weltgeschichte verbreitete Technik gewesen. Aber ohne jetzt großartigen technischen Aufwand. Wenn ich an die Bretter denke, auf denen die Buchstaben dann rotieren in den spiritistischen Seancen, dann denke ich mir, das ist im Vergleich zu dem, was wir jetzt da an Rechenkapazitäten für die KI verwenden müssen, ein vergleichsweise harmloses Equipment. Aber die Idee, die Grundidee, dass wir mit den Toten noch reden wollen, dass wir uns Unterstützung und Rat holen wollen, die ist sehr interessant. Und von daher habe ich das Gefühl, es ist eine ganz alte Praxis, die jetzt damit wieder etabliert wird und eigentlich eine, die nicht wirklich gut abgebildet werden kann auf die hochreligiösen Vorstellungen von Transzendenz, anderen Welten, Himmel, Hölle und so weiter. Denn diese Form von Großreligion, die dann da hineinprojiziert werden mag, die war eben gerade nicht charakteristisch für diese älteren Kulturen, die trotzdem immer in Verbindung standen mit Vorfahren und Ahnen. Das finde ich eine sehr wichtige Differenz, auf die man vielleicht auch achten muss.
An was für Praktiken denkst du da, wenn Tote angerufen werden oder aufgerufen werden sozusagen?
Ja, das sind Praktiken eben älterer Art der Wiederverkörperung, der Erinnerung, aber durchaus mit einem sehr körperlichen Bezug. Ich fand sehr interessant, eine der Studien zum Stimmenhören, die ich vor kurzem gelesen habe, stammt von einer in den USA lebenden, aber in Indien geborenen Wissenschaftlerin, die Rubani Filhauer heißt, und die hat tatsächlich Untersuchungen in Ghana, in Chennai, in Indien und im Süden der USA angestellt zur Frage, was für Stimmen hören Menschen, wenn sie Stimmen hören. Was übrigens nach den Zahlen, die man im Moment überblicken kann, ja durchaus bis zu 75% von einer Bevölkerung tun. Und zwar nicht nur mit technischen Hilfsmitteln. Eines ihrer lustigen Ergebnisse war, dass die Menschen in Ghana und Indien doch mehrheitlich unterstützende, wohlwollende und wertschätzende Stimmen ihrer Vorfahren hören. Das ist im Süden der USA offenbar nicht ganz so. Die hören dann eher abwertende, kritische oder sogar aggressive Stimmen. Das sind jedenfalls Praktiken, die sehr, sehr alt sind. Die Wiederbegegnung mit den Toten ist ein uraltes Interesse menschlicher Kulturen und von daher kann man sagen, gut, kann man auch mit KI machen, aber das hat einen ähnlichen Effekt wie den Versuch, eben zum Beispiel Stimmen oder Filmaufnahmen von Menschen sich anzusehen, die nicht mehr leben. Und das tun wir mittlerweile ja jeden Abend. Wenn wir den Fernseher einschalten oder irgendeine Serie gucken, passiert ja gar nicht selten, dass wir dann Menschen sehen, die nicht mehr am Leben sind.
Die einfachste Technik, die einfachste analoge Technik sozusagen wäre ja die der simplen Erinnerung, einer Imagination ohne technische Hilfsmittel. Die zweite Stufe, wenn man so möchte, wäre die Zuhilfenahme von technischen Hilfsmitteln wie etwa Fotografien oder alte Stimmaufnahmen. Man kennt das ja auch, wenn Kinder gefilmt werden, damit man sich später daran erinnern kann, oder die Stimmen von Kindern aufgenommen werden, um sich später daran zu erinnern, oder auch die Stimmen von älteren Menschen aufgenommen werden, die ihre Lebenserzählung noch einmal liefern, damit man sich daran erinnern kann. Das sind technische Hilfsmittel der einfachen Form. Und dann gibt es ja auch Möglichkeiten der Imagination, bei der ganz andere Techniken zum Einsatz kommen, um sich mit Ahnen zu verbinden, also Schamanismus zum Beispiel. An die denkst du wahrscheinlich auch dabei.
Natürlich, an die denke ich auch, und natürlich auch an die Hilfsmittel, die dafür nötig sind, irgendwelche Pflanzenextrakte, die man dann einsetzen kann, um etwa den Übergang in die Trance oder diesen Zustand der Besessenheit, in dem man quasi jemanden wiederverkörpert, der nicht mehr am Leben ist, dessen Körper auch nicht mehr zugänglich ist. Das lässt sich natürlich mit all diesen älteren Mitteln auch ins Werk setzen und bewerkstelligen. Wichtig ist, dass diese ganzen kulturellen Techniken der Kontaktaufnahme mit Verstorbenen und der Versuch, sich Rat und Unterstützung und Vergewisserung zu holen, dass also alle diese Techniken ohne eine große Transzendenzprojektion auskommen. Also da muss man jetzt nicht drüber nachdenken, wo die Toten sich alle aufhalten. Im Prinzip sind sie in der Nähe der Lebenden. Und der vorhin erwähnte Kulturanthropologe Marshall Silence hat das dann unter Bezug auch auf einen Historiker namens Alan Stradern so entwickelt, dass er sagt, es gab eine ganz, ganz lange Zeit, vieler Jahrtausende eigentlich, in denen das auf diese Art und Weise betrieben wurde. Und das nennt er immanentistische Religionen. Alles ist eigentlich beseelt, Tiere, Pflanzen sowieso, aber womöglich auch noch Steine und Dinge und Gegenstände. Aber es ist eben da und es ist nicht in einer fernen Anderwelt. Und das unterscheidet er eben von einem Bruch, der dann in der sogenannten Achsenzeit zwischen 800 und 200 vor unserer Zeitrechnung passiert sei, auch durch die Philosophie. Und dieser Bruch habe die transzendentalistischen Religionen bzw. Kulturen hervorgebracht, die immer weiter wegrücken von den Menschen, wo auch das Kontaktaufnehmen sehr viel schwieriger wird und sehr viel komplizierter wird.
Also wenn es nicht diesen Wandel oder Wechsel zu Religionen gegeben hätte, die eine ganz klare Jenseitsvorstellung haben, also Transzendentalismus, wie du gerade gesagt hast, wenn wir also als Menschheit dabei geblieben wären oder jedenfalls in Europa zum Beispiel dabei geblieben wären, die Welt als insgesamt beseelt zu betrachten, dann würde sich das Problem dieser Form von Unsterblichkeit ja gar nicht stellen.
Nein, da stellt sich auch dieses Problem von Unsterblichkeit nicht. Während eben durch den Transzendentalismus, wie ihn Marshall Silence eben entwickelt hat, eben andere Probleme zu stellen beginnen, die sehr interessant sind und die genauer zu betrachten auch für unsere Auseinandersetzung mit der KI hilfreich sein könnte. Denn der Witz der immanentistischen Kulturen besteht darin, dass alles beseelt sein kann, aber eben auch einen Körper hat. Also es gibt da noch keine, was man dann später Leib-Seele-Dualismus nennt, also die Trennung zwischen Körper und Seele, die dann charakteristisch wird für die transzendentalistische Wendung. Es gibt hier noch nicht diese Unterscheidung, sondern alles, was da ist, alles, was existiert, ist eben sowohl Seele als auch Körper. Das ist eine Einheit. Und diese Einheit wird durch den Transzendentalismus dann ein Stück weit gesprengt. Ab dem Zeitpunkt fängt man darüber nachzudenken an, was denn Seelen machen, wenn sie keinen Körper mehr haben. Die Immanentisten würden immer sagen, na, sie suchen sich einen. Sie finden auch einen. Es gibt Konzepte auch von Wiedergeburt, von Verkörperung, von Trance, von Besessenheit und so weiter, die in diesen Zusammenhang hineinzuordnen sind. Aber das geht natürlich später dann nicht mehr. Dann hat man Probleme, die etwa bis in die mittelalterliche Engellehre hineinwirken, wo man darüber nachzudenken beginnt, wie eigentlich Seelen ohne Körper funktionieren, wie das eigentlich gedacht werden soll, was eigentlich Seelen sind, die keinen Körper mehr haben. In der KI ist es so, dass wir natürlich, wenn wir jetzt diese Digital Afterlife-Inszenierungen uns ansehen, dann kann man sagen, gut, es wird ein Körper simuliert. Aber es gibt in dem Film von Hans Bruck und Moritz Riesewick über Eternal You und über das Ende der Endlichkeit diese sehr berührende Szene, ich glaube, die ist in Korea gedreht worden, wenn ich mich richtig erinnere, wo eine Mutter ihre verstorbene Tochter sieht als Avatar und mit ihr Kontakt aufnimmt und spricht. Und da gibt es aber einen Moment, wo sie eben versucht, sie zu umarmen oder ihr wenigstens die Hand zu geben, und das geht nicht.
Ja, endlich befreit vom Körper, wenn man das mal ernst nimmt und überträgt auf die KI, könnte man ja anfangen, von einer digitalen Seele zu sprechen, die auch körperlos ist, weil die KI natürlich keinen Körper hat, sondern eine reine Rechenleistung ist. Und diesen Begriff der digitalen Seele, den gibt es, der taucht auch im Titel des neuen Stücks von Thomas Köck auf. Wenn es heißt KI essen Seele auf, dann kann man ja fragen, ist die Vorstellung einer, wie soll man sagen, realen, analogen Seele gemeint oder die einer digitalen Seele? Und es kursieren ja Vorstellungen, dass diese digitale Seele oder digitale Identität, um es etwas sachlicher zu formulieren, auf Basis der Daten, die wir produzieren, wenn wir digitale Tools wie Facebook etc. nutzen, diese digitale Seele das wahre Selbst sei, weil Daten ja angeblich nicht lügen. Also 300 Likes bei Facebook reichen angeblich bereits, um die Persönlichkeit eines Menschen besser zu kennen, als die eigene Partnerin oder der eigene Partner das tut. Wenn dann noch Konversationen mit ChatGPT hinzukommen, die teilweise sehr intim sind, wo sehr Persönliches preisgegeben wird, wo intime emotionale Konflikte geschildert werden und ChatGPT um eine Antwort gefragt wird, oder wenn dann noch Chatverläufe bei WhatsApp dazukommen, Suchanfragen bei Google, Bestellungen bei Amazon, Informationen, die vielleicht irgendwann auch mal smarte Haushaltsgeräte liefern, wenn der Staubsaugerroboter mit einer Kamera ausgestattet ist und auch dies und das im Privaten filmt, oder wenn dann noch Chats mit Therapiebots wie BetterHelp hinzukommen oder Freizeitaktivitäten bei Outdoor Active, und das könnte man jetzt noch lange fortsetzen, dann heißt es, entstehe ein so umfassendes Bild einer Person, das als Avatar mit KI dann zum Leben erweckt werden kann, als digitale Seele. Was hältst du davon, dass die digitale Seele das wahre Selbst abbilde?
Ich glaube da keine Sekunde dran, denn das ist eine Fortsetzung dieser alten Geschichte, wo eben die Frage nach der Einheit und den Verbindungen zwischen Körper und Seele, Leib und Seele gar nicht mehr gestellt wird, sondern dass getrennte Bereiche sind, ohne dass uns bis heute irgendjemand erklären kann, wie denn eigentlich eine körperlose Seele vorgestellt oder gedacht oder auch als adressierbar durch Kommunikation fantasiert werden soll. Und dieses Problem, das wird sich hier auch stellen, in dem Augenblick, in dem man versteht, dass diese reine, nämlich nicht mehr durch Dinglichkeit, durch Körperlichkeit versehrte Form von Intelligenz, dass die natürlich erstens sowohl, wie wir alle auch, von Bedingungen des Stoffwechsels abhängt. Ohne Strom läuft gar nichts. Irgendwann gibt es da eine Grenze, die man erreicht und an der dann doch irgendwie eine Idee von Körperlichkeit auftritt. Allerdings ist es eine immobile Körperlichkeit, was ich auch interessant finde. Also Rechenzentren sind dann lokal errichtet, und auch wenn sie dann die ganze Welt umgreifen, bleiben sie doch mit dem Rest von Körperlichkeit, den man da assoziieren mag, wenn man die vielen Kästen mit ihren blinkenden Lichtern sich vorstellt, die man gelegentlich auch bei Dokumentarfilmen über diese KI-Rechenzentren zu sehen bekommt. Ich glaube, eine digitale Seele in diesem Sinn, die auskommt ohne all das, gibt es nicht.
Vor diesem ganzen Hintergrund vielleicht nochmal zurück zu der Ausgangsfrage der digitalen Unsterblichkeit oder der digitalen Ewigkeit, die man simulieren kann durch digitale Avatare, digitale Klone, indem man Menschen digital quasi wieder zum Leben erweckt. Ist digitale Unsterblichkeit eigentlich ein passender Begriff?
Eigentlich nicht, weil es sich ja nicht auf uns selbst beziehen lässt, sondern nur auf eine diffuse Fantasie, aufbauend auf Simulationen. Mir kommt das immer noch so wie das Paradeerlebnis von Viktor Weizenbaum mit seiner Eliza. Das ist viele, viele, inzwischen nicht nur Jahre, sondern schon Jahrzehnte her, wo er diese erste Maschine gebaut hat, die Dialoge simulieren konnte, und zwar nach der Technik der Rogers'schen Gesprächstherapie, bei der man immer ein bisschen wiederholt, was gerade gesagt oder gefragt wurde von der adressierten Person. Und Weizenbaum war ja dann sehr erschrocken und hat auch ein sehr kritisches Buch auch zu seiner Arbeit danach publiziert, weil er festgestellt hat, dass manche Mitarbeiterinnen oder Sekretäre oder so spätabends sich gerne mit Eliza unterhalten haben, obwohl da nun wirklich nicht viel über das hinaus, was sie gesagt haben, von der Maschine produziert werden konnte. Gut, heute geht das sehr viel besser, aber das Prinzip bleibt ja dasselbe, dass man zum Schluss eigentlich fragt, was ist jetzt da eigentlich geschehen und was spielt das da für eine Rolle? Ganz abgesehen davon gibt es natürlich sehr schöne Forschungsprojekte, die im Moment etwa noch an der Universität von Bielefeld Elena Esposito betreibt und wo es unter anderem auch um die Frage geht, wie Kommunikation mit KI, ChatGPT und natürlich die späteren Formate und wo die Beobachtung gemacht wird, dass man KI auch sehr leicht verunsichern kann.
Das ist eigentlich ein ganz schöner Aspekt, dass man KI irritieren kann und aus dem Konzept bringen kann, wahrscheinlich durch die Unberechenbarkeit des Menschen. Und das ist ja auch so eine existenzielle Frage, die plötzlich wieder gestellt wird durch die Interaktion mit KI. Was ist das Menschliche? Zum Beispiel die Unberechenbarkeit. KI versteht nicht, wenn ich irgendwelche Muster, die ich jahrelang praktiziert habe, und sei es nur morgens um 8 einen Kaffee zu trinken, an einem Dienstagmorgen aus vielleicht unerfindlichen Gründen durchbreche, indem ich einen Tee trinke.
Genau. Das ist das Unvorhersehbare, ist auch etwas, was Schönes am Leben und was uns auch tatsächlich mit vielen Gestalten des Lebens, nicht nur Menschen, sondern eben auch noch andere Lebewesen, verbindet. Und es ist kein Zufall, dass dieses neue Denken, Mind the Body, so als Kürzel dafür gesagt, auch dazu geführt hat, dass wir jetzt über doch eine ganze Reihe von Forschungen über Tiersprachen verfügen, die man so früher gar nicht angestellt hätte, weil man eben analog zur kartesischen Trennung zwischen Leib und Seele, der Res Cogitans und der Res Extensa, die Tiere eher für Maschinen gehalten hat als für Menschen.
Nun stellen sich bei der digitalen Reproduktion einer Person oder der digitalen Imagination einer Person als Avatar ja letztendlich dann auch ganz praktische Fragen. Beginnt eigentlich schon damit, dass man sich entscheiden muss, in welchem Alter eine Person digital reproduziert wird. Kommuniziert man mit dem 70-Jährigen, mit dem 40-Jährigen oder mit der 20-Jährigen?
Das sind die simplen Probleme, die in der Zone der Körperlosigkeit dann auftreten, dass wir plötzlich feststellen, dass Körper was mit Zeit zu tun hat, dass dieses große Thema der Zeit, das ja auch in der Philosophie des 20. Jahrhunderts eine bedeutende Rolle gespielt hat, dass das hier sehr, sehr schwer zu handeln sein wird und immer Entscheidungen voraussetzt, immer auch mit Idealisierungen, Vorbildern, Projektionen, Stereotypen und so weiter agieren muss, was vielleicht den Kontakt mit den Verstorbenen, den wir suchen, eher erschweren als erleichtern wird.
Da stellt sich ja das Problem der doppelten Inkongruenz. Also die digitale Person kann inkongruent sein gegenüber der realen Person, weil die Datensätze dann doch ein anderes Profil der Person geben, als diese zum Beispiel im realen Leben gewirkt hat. Das andere Problem der Inkongruenz besteht ja darin, dass das Abbild dieser Person im Digitalen nicht übereinstimmt mit den Erinnerungen oder Vorstellungen, die zum Beispiel Angehörige oder hinterbliebene Freundinnen und Freunde haben. Wie geht man mit diesem Problem der Inkongruenz um?
Man kann mit diesem Problem der Inkongruenz nur sehr schwer einen vernünftigen Umgang finden, was auch eine Erklärung dafür ist, warum ausgerechnet die Begegnung mit der verstorbenen Tochter so einen ikonischen Effekt auf diese Debatte ausgeübt hat. Denn bei der kleinen Tochter, die tragisch genug in diesem frühen Alter gestorben ist, stellen sich diese Fragen noch nicht so wirklich. Die hat halt das an Kleidung an, was sie vielleicht auch zuletzt getragen hat. Und sie erscheint in der Gestalt, in der sie verloren ging eigentlich, in der sie verstorben ist. Wenn man das auf ein ganzes Leben bezieht, sieht man sofort, wie unklar und wie schwierig und wie kompliziert das zu werden droht und wie sehr wir durch so viele Detailentscheidungen den eigentlich erwünschten Effekt letzten Endes auslöschen und uns versauen.
Unabhängig von allen Fragen, die wir jetzt besprochen haben, kann eine Begegnung mit digitalen Avataren von Verstorbenen auch so etwas wie Trost geben? Und wenn ja, welche Form der Täuschung muss da erfolgen?
Natürlich kann es eine Art von Trost geben. Aber eine, die schlicht durch die Auffrischung von Erinnerungen passieren mag, nicht so sehr durch ein dahinterliegendes großes Glaubensgebäude. Also man muss nicht an das Wiedersehen glauben, sondern man hat noch einmal eine Art von Begegnung erfahren und man weiß vielleicht auch gar nicht, wie oft man das Experiment nochmal wiederholen muss und will.
Kann das auch eine Form von Trauerbewältigung oder Trauerarbeit, wie man im Deutschen sagt, sein?
Ja, wenn man das als Trauerarbeit bewerten will, dann könnte man sagen, es ist vielleicht eine Art von Experiment, ein Versuch, etwas zu machen. Und das ist oft sehr unterschiedlich. Und mir kommt dabei nur in den Sinn, was der bekannte, im Übrigen zum Katholizismus konvertierte Autor C.S. Lewis in seinem kurzen Trauerbuch nach dem tragischen frühen Tod seiner Ehefrau geschrieben hat, und da gibt es eine Stelle drin, wo er darüber nachdenkt, dass ihm Fotografien eigentlich nicht mehr helfen. Denn er hat ganz viele Fotografien, aber alle diese Fotografien können nicht mehr die Beweglichkeit, die Mobilität, die Vielfalt von Gesichtseindrücken, von Sinneseindrücken in Begegnungen wiedergeben und simulieren, die er sich eigentlich wünscht. Und da ging es ihm dann noch besser, wenn er sich versucht, an ihre Stimme zu erinnern. Da sagt er nämlich nicht, dass er jetzt eine Stimmaufzeichnung dann abspielt, sondern die Stimmerinnerung versucht er sozusagen zu evozieren. Und das ist dann ein Teil von Trauerarbeit, der ihm besser zu gelingen scheint als die Betrachtung von Fotoalben.
Wenn man solche Dinge jetzt im Sinn hat, wenn man sich an eine verstorbene Person erinnert und erlebt sozusagen demgegenüber die Kommunikation mit einem digitalen Avatar, dann stellt sich die Frage, die auch Moritz Riesewig und Hans Block in ihrem Buch über das Ende der Endlichkeit aufwerfen, als sie nämlich über den Mann berichten, der einen Dadbot, also einen digitalen Avatar des eigenen Vaters produziert hat und dann plötzlich vor der Frage steht, dass diese Berichte, die Erzählungen profan und läppisch wirken auf dem Digitalen.
Ja, da ergeben sich Verfremdungen und Verfremdungseffekte, die eigentlich konträr sind zu all dem, was wir mit Trauerarbeit und Trauerempfindungen und der Gestaltung unseres Umgangs mit Verlusten uns vorstellen mögen.
Dann haben wir ja eigentlich mit dem Digitalen die Möglichkeit einer vorübergehenden Unsterblichkeit. Also der digitale Avatar ist unsterblich, solange ich mit ihm spreche.
Ja, und dann hat man aber wieder eine Idee sozusagen von Seele als dazwischen, als etwas, was verbindet und sei es auch nur mit einer vergangenen Vorstellung oder einer Sehnsucht. Und ich will das gar nicht jetzt lächerlich machen, ich glaube nur die Erwartungen und Projektionen, die darauf gerichtet werden, die sind eigentlich manchmal ein bisschen heikel und schwierig.
Mich erinnert das Ganze dann doch an eine alte christliche mittelalterliche Praxis, nämlich die des Epitaphs. Also der Grabstein, der in einem Kirchenboden zum Beispiel verlegt wird von einer irgendwie höherstehenden Person, die sich das leisten konnte, von einem Steinmetz ein solches Epitaph herstellen zu lassen, über das man gehen sollte, also alle Leute, alle Kirchenbesucher sollten über dieses Epitaph gehen, um den Stein auch glatt zu schleifen. Und erst wenn der Stein glatt geschliffen ist und zum Beispiel das Ornament auf dem Epitaph oder das Profil des Verstorbenen, das dort vom Steinmetz eingraviert wurde, nicht mehr zu sehen ist, dann ist er wirklich verstorben. Dann ist die Erinnerung verblasst. Also eine weitere Definition des eigentlichen Todes. Und dann wäre so eine digitale Reproduktion als Avatar ja auch nichts anderes als so ein digitales Epitaph.
Ein digitales Epitaph, das ist ein schöner Begriff und in dem Zusammenhang darf man nur vielleicht daran erinnern, dass es eben auch inzwischen eine durchaus deutliche Form von Gegenbewegung, die auch schon teilweise Gesetzesrang erreicht hat, gibt und gegeben hat, nämlich das Recht auf das Vergessenwerden zu reklamieren. Man kann tatsächlich inzwischen Firmen beauftragen, die einem nach dem eigenen Tod die eigenen Spuren zu löschen helfen. Und das ist mindestens ebenso ein interessantes Motiv wie die Vorstellung, dass man mit all dem, was man getan und oder eben auch nicht getan hat, eine Art von digitaler Ewigkeit erreichen könnte.
Man kann das digitale Epitaph schneller schleifen lassen.
Ja, genau.
Jetzt haben wir über Unsterblichkeit und Unsterblichkeitsvorstellungen gesprochen, über die Endlichkeit und wie sie möglicherweise endet im Digitalen. Und dabei geht es doch eigentlich um Vergänglichkeit. letztendlich. Und da fällt mir natürlich sofort das wunderbare Gedicht von Johann Peter Hebel ein über die Vergänglichkeit, als der Bub, das Kind, den Großvater, den Etti, fragt, was das eigentlich sei, die Vergänglichkeit. Und der Großvater ist erstmal sehr zurückhaltend, Auskunft zu geben, was es damit auf sich hat. Dann fragt der Junge, ist das Haus da vergänglich? Und der Großvater sagt, natürlich, das Haus ist vergänglich. Es wird genauso vergehen, wie ich vergehen werde. Und du wirst das Haus noch sehen, da liege ich schon unter der Erde und auf meinem Grab wachsen Pflanzen. Das Haus wird stehen, aber es wird auch vergehen. Und wie ist es mit dem Dorf? Das Dorf wird auch vergehen. Und sie stehen auf dem Tüllinger Berg und schauen über den Rhein nach Basel. Und der Junge fragt, was ist mit der Stadt? Die Stadt wird auch vergehen. Und was ist mit dem Berg, dem Belchen? Der Belchen wird auch vergehen. Und irgendwann lautet dann die Formulierung bei Johann Peter Hebel, dass alles ins Grab sinkt. Das ist die Vergänglichkeit, dem Gesetz der Entropie entkommt letztendlich nichts. Vor diesem Hintergrund kann man diese Versuche, eine digitale Ewigkeit zu konstruieren, vielleicht auch als ganz große Neurose begreifen, dieser Vergänglichkeit zu entkommen?
Natürlich, natürlich. Und vor allem, das hat auch was zu tun mit einem Nicht-Wahrnehmen oder zu wenig Wahrnehmen von Endlichkeit als Segen. Das Beispiel von den Unsterblichen, die sich eigentlich danach sehnen, auch ein Stück mehr Endlichkeit erleben zu dürfen, die uns womöglich gar um die Gabe der Sterblichkeit und ihrer Reflektierbarkeit beneiden. Das hat ganz viel mit diesem Problem der Körperlosigkeit zu tun.
Das ist etwas, was KI mit dem Göttlichen gemeinsam hat.
Ja, und das ist der Grund, warum eben das Göttliche immer wieder auch transzendentalistischen Kulturzeiten verschwunden ist. Denn früher ist das für die Götter ja gar nicht das Problem, weil die Götter, Geister, Toten, die sind immer da.
Der Kulturwissenschaftler und Philosoph Thomas Macho. Vielen Dank, Thomas, für das schöne Gespräch.
Vielen Dank dir.
Mein Name ist Dietrich Brandts.
NDR Kultur.